Hallo und herzlich willkommen.
Schön, dass ihr wieder zugeschaltet habt. Da sind wir wieder.
Ja, und heute in einem anderen Format, zu dritt. Und wir freuen uns wirklich, wirklich riesig, dass das geklappt hat, liebe Conny, dass du dir die Zeit nimmst, dich mit uns zu unterhalten. Wir hatten es am Ende der letzten Folge hatten wir es gesagt. Wir reden ja immer so viel über die pflegenden Angehörigen und erzählen ja auch immer so Geschichten aus dem Alltag. Und da haben wir ja gesagt, wir gucken mal, ob wir uns was zusammenspinnen oder ob das dann wirklich so ernsthaft dramatisch ist, wie wir das auch manchmal darstellen. Deswegen herzlich willkommen, liebe Conny vom Verein Pflegende Angehörige e.V. In meinen Augen, wenn ich das so unverschämt sagen darf, die Frontfrau, Frontsau der pflegenden Angehörigen, die sich seit Jahren dafür einsetzt, die Bedingungen zu verbessern. Und dass sich so jemand die Zeit nimmt, sich mit uns zu unterhalten, ehrt uns wirklich sehr. Deswegen ein herzliches Willkommen, liebe Conny.
Ja, danke schön, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich. Ich habe heute extra mein bestes Parfüm hingelegt für euch.
Duftet auch so schön.
Ja, also du hast schon viel angedeutet, genau.
Dankeschön. Ja, es ist, wir reden ja wirklich seit Jahren, also seit 4 Jahren machen wir das jetzt ja mit dem Podcast und versuchen ja immer, die Sachen, die wir besprechen, auch so zu erklären, dass sie eben für viele verständlich sind, weil wir aus unserer beruflichen Perspektive heraus eben feststellen mussten, dass eben diese Beratung nicht erfolgt oder wenn es zu wenig erfolgt, viele nicht informiert sind. Und ich habe das damals ja also schon auch aus der Ferne beobachtet, wie ihr euren Verein gegründet habt und wie das auch mit einer Facebook-Gruppe anfing. Und das ist ja wirklich, ich glaube, ihr seid ja mittlerweile um die 25.000 oder so, die sich da austauschen. Und wir kriegen das ja mit in unserem Alltag, dass wirklich die Situation sich der pflegenden Angehörigen dramatisch zuspitzt und auch die Zukunft ja nicht besser aussieht. Und also ich finde das ganz toll, dass du dich da wirklich einsetzt mit vielen anderen, dass eben die pflegenden Angehörigen nicht vergessen. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass die pflegenden Angehörigen immer vergessen werden. Täuscht mich das oder ist das so?
Ja, zumal, wenn ich da kurz zwischengerätschen kann, du vertretest ja die größten Arbeitnehmer in der Pflege. Also Fakt ist ja, dass die pflegenden Angehörigen den Hauptteil der Pflege leisten und zukünftig auch leisten müssen aufgrund der Situation, in der wir uns befinden. Und da ist es für uns natürlich insbesondere spannend, auch aus deiner Perspektive, weil du ja, wie Jens schon gesagt hast, so viele auch vertrittst und auch ein Sprachrohr bildest, weil ich finde es immer schade, es gibt ja kein Lobby für die pflegenden Angehörigen. Ja. Und das geht ja in diese Richtung und von daher finde ich das mega und unterstütze das Ganze natürlich auch. Aber jetzt erzähl doch mal bitte.
Oh Gott, wo soll ich anfangen? Letztendlich ist es ja bedingt auch durch mein Leben. Also ich dieses Jahr jährt sich die Multiple Sklerose meines Mannes, der mittlerweile Pflegegrad 5 hat, 30 Jahre. Also ich nehme das Bild einer Achterbahn. Also ich sitze wirklich 30 Jahre in einer Achterbahn. Und ich habe lange Zeit gar nicht wahrgenommen, dass ich pflegende Angehörige bin, weil man gerät da hinein und dann funktioniert man einfach und dann geht das Ganze wieder in Krisensituationen, die Fahrt rasant runter und dann schaut man, dass man es wieder irgendwie bewältigt. Und dann geht es auch wieder irgendwie weiter. Und irgendwann ist mir bewusst geworden, dass ich pflegende Angehörige bin. Und ich war immer engagiert und früher für Kinder und Jugendliche. Und meine Kinder waren ja auch letztendlich schon junge pflegende Angehörige. Das Thema gab es überhaupt nicht. Und dann geht es natürlich privat los. Und dann denkt man sich, okay, wer hilft mir? Also wer ist für die pflegenden Angehörigen da? Und dann recherchiert man und auch beruflich, ich war 10 Jahre in meinem Sozialdienst, den habe ich ins Büro geschmissen und da haben wir auch mit Pflege teilweise zu tun gehabt. Und dann hat man angefangen zu recherchieren, wo gibt es Hilfen? Da bin ich dann einfach gescheitert. Und im Laufe der Jahre habe ich gemerkt, diese Hilfe, die es früher mal gab, die ist jetzt weggefallen. Ja, warum? Weil die Kommune dann das Geld nicht mehr hinlegen wollte. Es ist ja auch alles eine Finanzierungsgeschichte. Und da sind wir eigentlich dann schon mitten im Topf. Also ihr habt jetzt praktisch mit mir ein großes Fass vor euch. Und ich muss feststellen, im Laufe der Jahre muss ich wirklich feststellen, jeder Mensch und vor allem auch die Politik, egal wer, der nicht drinsteckt in dem Fass oder der nichts damit zu tun hat, wie ihr fliegenden Pflegeberater oder eben andere mit dem Thema, die wollen gar nicht den Deckel heben, weil da einfach wirklich viel, viel gärt. Also nehmen wir einfach ein Sauerkrautfass, okay, oder Wein, ja. Traum. Irgendwo ist Geld da drinnen. Und letztendlich, je weniger Hilfe man erhält, je weniger finanziell man das Ganze pusht, damit es den Angehörigen gut geht. Weil nur, ja, ich habe den Spruch da hinten, nur wenn es den Pflegenden gut geht, geht es auch dem Pflegebedürftigen gut. Es hilft ja. Meinem Mann gar nichts, wenn es mir schlecht geht, dann geht es ihm auch schlecht und umgekehrt. Man ist, ich sage immer, dieses Bild, ich habe da mal so mit Tonpapier so Sachen ausgeschnitten, da konnte ich das gut darstellen. Aber die zwei Hände machen praktisch diese zwei Personen aus. Hier ist der Pflegebedürftige. Man gerät hinein, entweder ganz schnell oder ganz langsam und auf Jahre. Und dann kommt man als Angehöriger und funktioniert. Man tut es ja gern, man hat den Menschen lieb. Und darauf beruft ja auch sich der Staat. Da gibt es ja im bürgerlichen Gesetzbuch diesen Paragraph, weiß gar nicht. Und, ja, kennst du den? Den Dingsbums, dass man eben diese Hilfe gewährleistet in der Familie. Und dann wird es immer enger, enger, enger. Und gerade bei so chronischen Erkrankungen wie die Multiple Sklerose oder Parkinson oder Demenz, es gibt ja genügend, wird das Ding immer enger, enger, enger. Also dieses Nähe-Distanz-Verhältnis, das wird einfach irgendwann so. Und dann wird es gefährlich. Wenn da niemand kommt und uns hilft, heraus, gehst du als Angehöriger kaputt. Und wir stecken einfach in diesem Fass und der Deckel wird zugehalten. Es kostet was. Es ist ein unangenehmes Thema. Es ist ein schweres Thema mit Krankheit und Pflege. Wer mag sich da schon gern auseinandersetzen? Das ist ein Verdrängungsthema hoch drei. Dem mag sich keiner stellen. Und weg. Schaut man lieber weg. Und es geht ja auch teilweise pflegenden Angehörigen so, die dann nicht mehr pflegen. Die haben Schnauze voll. Die sagen sich, also kann nicht mehr, ich mag nicht mehr und auch Deckel zu. Also es ist ja verständlich, also das mag ich gar nicht bewerten oder beurteilen. Aber letztendlich ist es so, ich stecke jetzt 30 Jahre in dem Thema drin. Ich habe vor 10 Jahren angefangen, mich damit zu beschäftigen und habe die Defizite gemerkt. Und ich war nie ein Typ, der sagt, oh, jammer, jammer, jammer und so ist es und so, sondern ich war immer jemand, der sagt, okay, besser ist es, ein Lichtlein anzuzünden, als auf die Dunkelheit zu schimpfen. Okay, dann gehst du in die Handlungsebene rein, weil letztendlich bist du ja der Pflege gegenüber und der Krankheit gegenüber hilflos. Aber wenn ich handle, dann habe ich zumindest ein bisschen was, wo ich sage, das gibt mir Kraft, das gibt mir wirklich Kraft. Und mein Engagement gibt mir Kraft. Und dann habe ich 2017 den Verein gegründet und ich bin in ein Wespennest gestoßen.
Ja. Ja, also Da möchte ich ganz kurz einhaken. Jeder hat es ja vorhin schon gesagt, es gibt keine Lobby für die pflegenden Angehörigen. Ich würde das jetzt verneinen und sagen, du hast eine Lobby geschaffen. Also ihr habt es ja zumindest so weit gebracht, dass ihr ja an den verschiedensten Stellen zumindest ein bisschen Gehör findet, wenn auch, das empfinde ich so, viele Sachen eben nicht umgesetzt werden, weil sie eben Geld kosten. Und ich habe diesen Eindruck, dass man hört zwar zu und hört sich das Ganze an, aber letztendlich ist das immer so, naja, aber es läuft ja, es funktioniert ja irgendwie. Und wir wissen eben auch auf Grundlage dieses demografischen Wandels, dass eben auch gerade in den nächsten 10 Jahren wird sich das Verschieben von eben der Fachprofession hin immer weiter zu den pflegenden Angehörigen. Und ohne diese pflegenden Angehörigen wird es nicht gehen, wird es gar nicht gehen. Und das merkt man insbesondere daran, dass eben aktuell, dass eben dieses Feld Vereinbarkeit von Pflege und Familie und Beruf, was so auf der Fahne überall steht, nicht weil sie sich alle Sorgen machen, dass eben die Berufstätigen Hilfe kriegen, sondern in meinen Augen geht es darum, überhaupt noch dafür zu sorgen, dass ja, die Leute arbeitsfähig bleiben, weil die fehlen uns ja auch, aber zeitgleich eben die Leute zu Hause versorgt werden. Es ist ja so.
Also das ist absolut berechtigt, darauf wollte ich auch eingehen. Es ist ja zunehmend mehr, dass die pflegenden Angehörigen auch noch berufstätig sind, weil einfach durch diese Spätgebärenden halt auch die Kinder noch im beruflichen Alter sind. Die müssen den Spagat zwischen Beruf und Pflege machen. die müssen den Spagat zwischen eigener Familie und den Pflegebedürftigen machen. Wir haben ja nicht mehr die Mehrgenerationshäuser, wie es halt früher aus meiner Großelterngeneration dann ist. Durch die Globalisierung arbeitet man dann auch nicht mehr in dem gleichen Ort, in der gleichen Stadt, wenn nicht sogar nicht im gleichen Land. Also diese Hilfeaspekte, die sind sowieso wesentlich dünner und wesentlich komplizierter, als es sowieso schon war. Und du hast es ja gesagt, prognostiziert wird, dass in 10 Jahren das richtig explodieren wird. Und ich habe auch diverse Berichte gehört, dass in stationärer Pflege lediglich nur Pflegegrad 4 und 5 versorgt werden kann, aufgrund der Fachkräfte und auch aufgrund des Personals, was da halt geplant werden muss. Also sprich, Pflegegrad 1 bis 3 bleibt zu Hause, muss zu Hause versorgt werden, wird zu 60%, also die zu Hause gepflegt werden, werden zu 60% von den pflegenden Angehörigen, also von privaten Laien gepflegt, und die müssen auf jeden Fall gestärkt werden. Also bei dieser ganzen Diskussion von Fachkräftemangel und allem drum und dran, es müssen die pflegenden Angehörigen, und zwar als Laien, müssen gestärkt werden, nicht nur fachlich, sondern auch finanziell, weil es ist leider so, größtenteils sind es die Frauen, die dann entsprechend von ihren Stunden runtergehen, finanziell Einbuße tragen müssen, und klar gibt es Rentenversicherungsbeiträge, die so einen Obolus leisten, aber das ist am Ende hochgerechnet nicht die Rettung, weil letztendlich macht man dann was und wird dafür auch noch bestraft, und das geht irgendwie nicht nach meiner Perspektive.
Und dazu meine Frage, liebe Conny. Du bist an vorderster Front, du hast ganz viele pflegende Angehörige hinter dir. Binden wir oder ist das so?
Jetzt habe ich die letzte Frage nicht verstanden.
Die letzte Frage war, ob wir spinnen oder ob das tatsächlich so ist. Du bist ja an der Front, du hast so viele pflegende Angehörige um dich herum.
Ja, nein, also ich höre mir eure Podcasts, glaube ich, fast schon alle an. Und jedes Mal denke ich mir, wow, endlich mal spricht jemand aus, und zwar so, wie es ist. Ich kann euch immer nur recht geben in dem, was ihr sagt. So ist es. Und ich erlebe es ja tagtäglich. Also die Facebook-Gruppe ist ja 24 Stunden bis auf Sonntag, haben wir jetzt Ruhetag, belegt. Und es gehen wirklich Fragen in den verschiedensten Richtungen ein. Und wir erleben es wirklich sehr häufig eben, dass es keinen Pflegedienst mehr gibt, dass Pflegedienste kündigen, weil entweder kein Personal, dass Heime schließen, dass es keine Kurzzeitpflegeplätze gibt. Also wir sind ja konfrontiert jeden Tag damit. Und wie du schon sagst, Rente, es ist ja nicht viel. Und dann kriege ich natürlich noch eine Streichung, also eine Kürzung, wenn ich jetzt einen Pflegedienst mit reinnehme. Und wenn ich die Sachleistung bei Pflegegrad 5, die natürlich schnell weg ist, ganz nämlich habe ich 30% Rentenbeitragskürzung. Wo gibt es denn sowas? Und da sage ich, das ist, also wenn man von Wertschätzung spricht von der Politik, dann muss ich sagen, ist das eine Farce, wenn man sich den Punkt ansieht.
Also das ist, wie du, also gerade die Situation eben auch, diese monetäre Situation. Also das ist ja, ich kann mich erinnern, das war ja vor ein paar Jahren, wo ja die vermeintliche Erhöhung, sagen wir es mal ganz vorsichtig, kommen sollte. Das war ja ein Tropfen auf dem heißen Stein, die man ja sowieso um 1,5 Jahre verschoben hatte, weil man sagte, man hat kein Geld. Und dann war das ja zwischenzeitlich durch die Inflation. Also eigentlich hat man ja trotzdem Minus gemacht, trotz dieser Erhöhung. Und das ist dann in dieser Kombination, dass wenn man dann eben andere Hilfen in Anspruch nimmt und zum Teil ja auch in Anspruch nehmen muss, dann noch hinnehmen muss. Und sich dann aber noch anhören muss, und also ich erinnere mich wirklich, also es kam hier aus der Senatsverwaltung aus Berlin dieser Punkt, dass die Pflegedienste kündigen würden und so weiter, weil sie keine Kapazitäten mehr haben, tralala. Ganz klar schriftlich die Antwort, das ist der Senatsverwaltung nicht bekannt, das liegt in Berlin nicht vor. Komischerweise erleben wir auch hier, selbst in einer Großstadt, das, was du sagst, und wir sind ja auch in Brandenburg und wir waren ja auch quasi im gesamten Norden Deutschlands mit unserer Beratungsstelle unterwegs. Und gerade in den ländlichen Regionen gibt es ja wirklich mittlerweile Kreise, da hast du nichts mehr. Und also ich kann auch, wenn mir die Frage gestellt wird, was macht man da? Ich bin mittlerweile an meine Grenzen und kann nicht mehr, ich kann die Frage gar nicht mehr beantworten. In wirklich Akutsituationen empfehle ich jetzt immer nur noch, bringt die Leute ins Krankenhaus. Eine andere Möglichkeit habt ihr nicht mehr. Die Versorgung muss ja irgendwie sichergestellt werden, weil eben nichts mehr da ist. Aber laut Politik, zumindest aus der Lokalebene hier, ist das alles nicht so.
Ich kenne das aus meiner Krankenkassenzeit, wenn wir wütende Versicherte hatten, die mit der Versorgung oder mit der Kostenübernahme nicht zufrieden waren, hatten wir auch so Erlebnisse, dass sie dann gekommen haben, zum Beispiel bei der Zahnversorgung, und haben dann die Zahnprothese genommen und auf den Tresen geknallt und haben dann gesagt, jetzt kümmert euch mal. Und das ist jetzt, ich lache jetzt drüber, aber letztendlich, so wie du sagst, im Grunde genommen müsste man diese hilfebedürftigen Menschen auch zu den Entscheidungsträgern dann nach Hause fahren und sagen, so, jetzt versorgt mal. Also ihr als Kommune seid dafür verantwortlich, weil es kann es ja nicht sein, also es fängt ja an, Pflegekasse fordert den Beratungseinsatz, Versicherter ruft an und sagt, ich finde keinen Dienst, und dann soll die Pflegekasse kürzen, aber wo ich dann sage, da beißt sich das Ganze ja selber irgendwie in den eigenen Schwanz, und als solches auch Kommunen sind dafür verantwortlich, Infrastruktur zu schaffen. Die Kommunen wissen, wie viel, welche Bevölkerungsgruppe da ist, was für einen demografischen Wandel da stattfinden wird. Also kann ich doch prophylaktisch schon entsprechend Einrichtungen etablieren. Nein, die machen das nicht, aber sorgen auch nicht dafür, dass die etablierten schon bestehenden schließen. Also das ist doch total verrückt.
Total verrückt, ja, muss man ehrlich sagen. Also mir gehen Zeiten entgegen, mir wird der Himmel Angst, und ich glaube schon, dass man wirklich, ich weiß nicht, ob das die Politiker sehen, einfach diesen Unterschied zwischen, ob ich in einer größeren Stadt bin oder im ländlichen Bereich, das ist ein Riesenunterschied, weil die ländlichen Bereiche haben ja mittlerweile teilweise gar keine Infrastruktur mehr. Die Ärzte, wir müssen ja mal dieses ganze Konstrukt sehen, was sich jetzt auftut. Ich höre mir Herrn Lauterbach seine Reden immer an, ja, die gestrige war ja Katastrophe, was der da prophezeit für die Zukunft. Es wird keine Hausärzte mehr geben, es wird im Endeffekt, die Kliniken werden teilweise geschlossen und viele Versorgungen werden ambulant gemacht. Ich denke mir, wenn das alles jetzt geändert wird, denken die überhaupt an die pflegenden Angehörigen, wie es denen geht. Wenn ich mir vorstelle, mein Mann muss operiert werden, bis jetzt war er in der Klinik, dann habe ich gewusst, okay, dann wird er da versorgt in ein paar Tage und dann kommt er wieder, ist alles gut. Jetzt wird er ambulant operiert, dann gleich wieder heimgeschickt, ich muss ihn hinfahren, ich muss ihn abholen, ich muss dann im Endeffekt einen kranken Mann nochmal zusätzlich zu der sowieso Krankheit, es ist ja eine doppelt, dreifach Belastung, was da auf uns pflegende Angehörige zukommt, alleine diese Krankenhausversorgung, dann eben die Infrastruktur, die Geschäfte schließen teilweise, Apotheken schließen, wir haben doch ein System mittlerweile, das ist alles andere als Senioren und für Krankgebehinderte und so weiter, menschenfreundlich. Also ich weiß nicht, wo die Menschenwürde da noch hingehen in Zukunft. Aber es wird so kommen und ich habe keine Ahnung, wie es funktionieren soll, ehrlich gesagt. Also da sehe ich auch ein Riesenproblem auf uns zu kommen.
Ja, ich meine, wir erleben ja, also das mit den Hausärzten, das hat er ja erzählt, das sind ja auch alles so Hiobsbotschaften, was den Menschen dann noch mehr Angst macht, als die Tatsachen schon irgendwie selber belegen. Aber was absolut auch wieder Widerspruch ist, ich komme ja selber aus dieser Systematik, also trotzdem ist alles so kompliziert, es wird es komplizierter gemacht. Allein schon das Beispiel Krankentransport. Wenn ich Pflegegrad 2 habe, kriege ich das nicht ohne weiteres. Das muss dann absolut medizinisch begründet werden, wenn die Kasse da die Kostenübernahme übernimmt. Okay, sagen wir mal, ich bin bei Pflegegrad 3, da ist es etwas unkomplizierter. Dann ist das vom Prozedere, ich gehe zum Arzt, zu dem ich hin muss, wo ich ja sowieso nicht hin kann, weil ich ja betagt bin, hole mir da die Verordnung zum Krankentransport, gehe damit zur Krankenkasse, lasse mir das da abstempeln. Und so wie du sagst, in bestimmten Ländern gibt es da gar keine Infrastruktur. Oder es gibt manche Kassen, die gar nicht Geschäftsstellen haben, also läuft das alles online. Die Menschen sind noch nicht online fit genug, um das dann alles digital machen zu können. Jetzt soll mir doch derjenige das erklären, warum ich für einen Krankentransport, weil ich nicht zu Fuß gut bin, diese drei Wege laufen muss, um überhaupt wieder diesen Krankentransport in Anspruch zu nehmen. Und das sind so perverse Regelungen, die überhaupt nicht nachvollziehbar sind. Ja. Und daran müsste man dann dran schrauben. Klar, Fachkräftemangel ja, aber man müsste in den bestehenden Regularien, insbesondere für die pflegenden Angehörigen, Dinge dann einfacher machen. Und diese ganzen Antragstellungen auch, die jedes Jahr immer wieder laufen, müssen jedes Jahr wieder beantragt werden. Jedes Jahr ändert sich das Formular, jedes Jahr ändert sich die Abrechnungsmodalität. Es ist einfach nur unnötig müßig.
Was sagst du, dieses Thema ist ein Riesenthema, das muss ich ehrlich sagen. Also bei uns ist ja so, mein Mann ist privat versichert, wir kriegen überhaupt keinen Krankentransport oder kein Transport. Also das müssen wir dann selber bezahlen. Und somit habe ich die Aufgabe, ich fahre mit meinem Carry durch die Gegend und bin nur unterwegs mit meinem Mann. Also letztendlich ist es wirklich so, in der Mitte sind die Pflegebedürftigen und pflegenden Angehörigen und außenrum ist unser Konstrukt. Ich habe das mal gefüllt gemacht, was für Stellen das es überhaupt gibt, mit denen wir zu tun haben. Und das ist jetzt leer, das ist jetzt meins, das ist jetzt alles gefüllt, was ich so die letzte Woche mal mit meinem Mann da und da geregelt habe. Da rufst du da an, dann rufst du dort an, dann regelst du das da und so weiter. Dann kommt der Bürokratismus, also gerade bei Privat, dann musst du das mit Beihilfe einreichen, doppelt und dreifach, dann musst du wieder warten, bis das zurückkommt. Also privatversichert ist, ich muss ehrlich sagen, ich verfluche das, ehrlich, das ist ein Riesenwust an Bürokratismus. Es ist alles im Endeffekt etwas, was nicht gesehen wird. Und wo wir auch keine Hilfe bekommen. Um jetzt nochmal was Wichtiges für mich zu sagen, ich hätte letztens ganz dringend Nachtpflege gebraucht. Es gibt keine Nachtpflege. Ich konnte nicht mehr. Ich habe selber eine Lungenentzündung gehabt. Wenn der pflegende Angehörige selbst krank wird, ist er verratzt. Das muss ich ehrlich sagen. Es ist ganz, ganz schlimm, weil man ja mit 40 Grad Fieber dann seinen Pflegegrad 5 Partner oder Eltern, je nachdem wer, dann auch noch pflegen muss. Also es ist schwierig, das muss ich ehrlich sagen. Und wenn man dann die Pflegedienste anruft, hilft's mir, ich brauche euch, dann heißt es, wir haben keine Kapazitäten mehr. Jetzt schon. Aber wir kommen ja in einen demografischen Wandel rein. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Also da darf jetzt jeder froh sein, der wirklich einen guten Pflegedienst hat und wo es auch gut läuft oder der auch ein gutes Heim hat, mit dem er schon seit Jahren mit der Kurzzeitpflege in Kontakt ist, wie es bei uns ist. Aber letztendlich für pflegende Angehörige wird die Situation schwer und wir brauchen definitiv auch in der Politik einen Tisch. Es gibt leider einen Verein, das ist der Wir Pflegen e.V. und die Brigitte Bürlein, das ist die von der Wir-Stiftung. Wir pflegende Angehörige. Und das dann, glaube ich, war es das schon. Aber es ist zu wenig. Wir brauchen im Endeffekt viel mehr Macht oder, obwohl wir viel Macht hätten, wir wären ja viel, also so ist ja nett, aber die pflegenden Angehörigen sind einfach alle zu schwach und nicht in der Lage zu kämpfen, wir können nicht auf die Straße gehen, das geht halt nicht.
Ja, das ist genau das. Ich habe zwei Sachen dazu. Es gab vor ungefähr 15 Jahren schon in Berlin mal den Versuch, da war ein Unternehmer, der wollte quasi einen Akutpflegedienst aufmachen, wo es eben darum ging, wenn eben solche Situationen eintreten als pflegende Angehörige, dass man da eben Kontakt aufnehmen kann und so weiter. Das Ganze ist gescheitert an der Finanzierungsstruktur, weil die Kassen gesagt haben, nein, da wäre keine Kontinuität und hier nur mal so für eine Woche, das würde nicht gehen. Also der hat die Zulassung gar nicht gekriegt, völlig unverständlich. Ja. Und also erstmal hofft, dass du voll hergestellt bist, weil eine Lungenentzündung ist ja wirklich, kann ja richtig eklig werden. Ja. Also und das sind eben die Situationen, die ich selber auch erlebe. Ich hatte gerade vor der Aufnahme den Anruf von einem Angehörigen, der mir auch sagte, Pflegegrad 5, wo die eben ins Krankenhaus muss. Und er mich fragte, ob er denn da mit könne, weil er weiß, das wird eine Katastrophe, wenn sie dort in die Einrichtung kommt. Und also wenn man sich als Angehöriger, man kann sich ja, also ich habe ja bei uns in der Familie waren ja auch und sind ja auch noch pflegende Angehörige, und man kann sich nicht entspannen als pflegender Angehöriger, selbst wenn man weiß, derjenige ist irgendwo, weil man immer die Angst haben muss, wie kriege ich ihn wieder zurück? Und das muss man mittlerweile, man muss es einfach sagen, also liebe Kolleginnen und Kollegen, nehmt es nicht persönlich, aber die Pflege in den stationären Einrichtungen ist überwiegend so schlecht geworden, nicht weil ihr schlecht pflegt, sondern weil ihr gar nicht mehr die Kapazitäten frei habt, um euch anständig um die Menschen zu kümmern. Das ist ja auch so ein Geldsystem, was dahinter steckt, wie wir eben viel Kohle rausholen können aus stationären Einrichtungen. Aber wenn man jemanden in eine Kurzzeitpflege gibt und den wieder zurückkriegt, kann man eigentlich bei Leuten, die bettlägerisch sind oder immobil sind, in 99% der Fällen davon ausgehen, dass sie neue Kontrakturen haben, dass sie neue Druckgeschwüre haben, dass sie unterernährt will ich jetzt nicht sagen, aber die sich schlecht ernährt sind, ein Flüssigkeitsdefizit haben und, und. Und wenn man dann als Angehöriger selber krank ist oder in Not ist und sich dann eigentlich gar nicht um sich kümmern kann, sorgt das eben, das hattest du am Anfang so schön gesagt, ihr werdet ja auch durch diese Care-Arbeit, die 24 Stunden erfolgt, werdet ihr ja nicht gesünder. Wir erleben das ja tagtäglich, wenn Leute eben das über Jahre machen oder Jahrzehnte machen. Man kann das ja, man kann als Beratungsperson, wenn man Leute über Jahre begleitet, zugucken, wie die nach und nach kaputt gehen. Und viele fallen ja auch, wenn die Pflege dann beendet ist, in ein Loch. Und dann merkt man so richtig, dann kommt eben dieser Körper an und sagt, so, jetzt ist erstmal Feierabend. Ja. Ja. Und jetzt erstmal runterfahren. Und viele fahren sich leider so weit runter, dass sie dann teilweise selber pflegebedürftig werden. Ja. Das hat ja so einen Nacheffekt.
Das erlebe ich auch in meiner Trauergruppe. Ich habe ja praktisch drei Gruppen, die mir wichtig sind. Das ist die eine, die pflegende Angehörige, die große. Und dann hat sich die Trauergruppe ergeben, weil die Menschen einfach dann gesagt haben, okay, ich passe jetzt nicht mehr rein, ich pflege ja nicht mehr. Dann sage ich, nein, stopp, bleib hier. Du bist nur langpflegende Angehörige. Also das ist noch eine ganz besondere Situation. Dann habe ich die Trauergruppe eröffnet und die wird wahnsinnig gerne genommen und wir holen die Leute dort ab. Und dann habe ich auch noch eine Gruppe gegründet, die heißt pflegende Angehörige letzte Phase Abschied nehmen, weil man oft nicht diese Sterbephasen mehr kennt, man nicht mehr weiß. Also viele bringen dann ihre Lieben in die Klinik und statt dass man sagt, okay, der hat schon das Rasseln oder der hat schon trinkt schon, isst schon nichts mehr und eigentlich ist es schon das Sterben, lass es doch in Ruhe zu Hause. Aber man weiß es nicht mehr. Deswegen ist mir das so wichtig, dass diese Informationen fließen. Und wenn wir spüren in der Gruppe, in der großen Gruppe, da ist so ein Fall, dann holen wir die rüber und wir machen dann auch immer Werbung. Also mir ist es ganz wichtig, dieses Gesamtkonzept zu sehen. Also und was Pflege anbetrifft, es ist ja nicht nur was Handgreifliches, sondern ich muss ehrlich sagen, die größte Belastung sind meine Nerven, meine Psyche. Das ist Wahnsinn und wir haben ja keine Hilfen dafür. Welche Ansprechstellen gibt es denn? Also ich hole mir Hilfe vom Sozialpsychiatrischen Zentrum und da bin ich sehr dankbar drum, aber wer macht denn das schon?
Und das Schlimme ist ja auch, weil wir gesagt haben, hier, wir haben zunehmend weniger Fachkräfte. Das Schlimme ist, was ich auch in meiner Beratung erlebe, dass die unzufrieden sind mit der Dienstleistung des Dienstes, aber sagen, ach, ich finde ja keinen mehr, ich nehme das dann hin, lassen sich dann in ihrer eigenen Wohnung fremd bestimmen über die Fachkräfte. Also ganz, ganz, ganz unschöne Dinge auch, aber die Nachfrage ist so groß, dass dann teilweise ich erlebe, dass die Dienste dann auch gar nichts an ihrer Qualität ändern wollen, weil sie sagen, naja, okay, wenn es der Kunde nicht ist, dann ist es der andere, weil die Nachfrage ist ja immens hoch. Also auch da sind die Angehörigen immer wieder gebeutelt im Grunde genommen, müssen sich dann den anderen anpassen. Und das kann es ja alles auch nicht sein, dass die Betroffenen in ihrer eigenen Häuslichkeit dann auch fremdbestimmt werden.
Ja, und da ist es dann so, wie du so schön sagtest, ihr kriegt keine Hilfen, was das angeht. Aber da gibt es dann ja spitzfindige Kassen, die dann ja Online-Kurse zur Verfügung stellen, wo man dann ja also online quasi, ich will jetzt also schon sagen, psychotherapeutische Hilfe in Anspruch nehmen kann, was in meinen Augen ja eigentlich schon zu spät ist. Das ist ja der Schritt, der kommt, wenn ich ja schon psychisch am Ende bin. Es müsste ja, wie du sagst, viel früher Angebote, Unterstützung geben. Und also ich vergesse leider immer, ich bringe das immer mit den Pflegeschutzpunkten durcheinander, die Stelle, die eben ehrenamtlich... Fachstelle Koordination, wo das haben wir hier zumindest in der Region, das ist eben auch über das Land Berlin organisieren, ehrenamtliche Helfer, die in jedem Bezirk haben die eine Beratungsstelle, wo man selber entweder hingehen kann zu Gesprächskreisen, um sich Unterstützung zu holen, oder eben die auch nach Hause kommen in Einzelgesprächen und eben diese psychologische Unterstützung machen. Aber auch das, muss man ganz klar wieder sagen, ist eine ehrenamtliche Hilfe und nicht professionell angelegt und gewollt, auch wenn es quasi vom Land Berlin finanziert wird, aber auch da wieder Ehrenamt. Also man verlässt sich auch da wieder auf diese Selbsthilfe und das ist so eine Sache, die ich nicht verstehe. Also uns ist dieser Mensch, die Menschen generell, ist uns im Gesundheitswesen und in der Pflege nichts mehr wert. Es geht eigentlich nur noch darum, Ressourcen zu schonen, Geld einzufahren. Und das ist das, was ich in der letzten Folge oder vorletzten Folge sagte, wo wir da über den DRK-Pflegereport gesprochen haben. Es wird immer alles so verblümt dargestellt. Und dann werden Zahlen präsentiert. Und diese Zahlen, die man dann zu lesen kriegt, die stimmen nicht mit der Realität überein, die man selber erfährt. Und die stimmen auch nicht mit dem überein, was man dann von anderen berichtet bekommt. Und die stimmen auch nicht mit dem überein, wenn man, wir machen das ja selber, dass wir ja auch, wir stellen ja Anfragen. Wir stellen Anfragen an Referenten, wir stellen Anfragen an Parteien und fragen ja auch mal nach, was sagen sie dazu, wie sehen sie das so? Und was man dann als Antworten kriegt, gibt es nicht, liegt nicht vor, noch nie von gehört. Wo ich mir denke, in welcher Welt seid ihr denn unterwegs? Das ist doch spannend, ja, ja, oder? Also es ist wirklich so, als wenn die pflegenden Angehörigen völlig beiseite geschoben werden. Und also das ist so ein Beiwerk, ohne dass es nicht geht, aber also bitte bloß kein Geld reinpumpen, bloß nicht drum kümmern, weil solange die den Mund nicht aufmachen, weil ihr könnt ja nicht streiken, ihr könnt nicht sagen, so heute mache ich nicht, heute gehe ich auf die Straße, das geht ja gar nicht. Und dann kommen so Online-Streiksituationen, wo dann, ich weiß nicht, die Verantwortlichen wahrscheinlich da sitzen, sich ins Fäustchen lachen, denken, ja, mach doch.
Das setzen wir aus, nicht. Genau.
Ja, genau, das setzen wir aus. Ja, ja. Das vergeht.
Aber wenn du von Zahlen sprichst, ich meine, ich sitze jetzt hier praktisch, das hat ja mal der Hendrik Dummeier vom Pflegedschungel, hat er das gemacht, gell, mit diesen 90,7 Milliarden Euro Wertschöpfung. Gell? Das haben wir, oder? Bei einer Aufwandsentschädigung von 85 Cent in der Stunde.
Das ist eine Zahl, oder? Wenn man sich das überlegt, das ist wirklich, das ist unverschämt, wirklich unverschämt, wie eigentlich wirklich pflegende Angehörige zu billigen Arbeitskräften degradiert werden und dann auch noch immer und immer und immer wieder um ihr Recht kämpfen müssen, sei es um, dass Sachen anerkannt werden für ihre pflegebedürftigen lieben Familienmitglieder oder auch Sachen für sich selber, ob das Kuren sind, ob das Reas sind, was auch immer, was dann permanent abgelehnt wird unter den fadenscheinigsten Sachen. Und ich finde das, also ich bin wirklich mittlerweile an dem Punkt, wo ich sage, wir gehen wirklich in eine also dramatische Situation und ich finde das so, wenn man sich, ich höre mir manchmal so die ersten Folgen von uns an, da sind wir noch so motiviert und da ist bei uns die Welt auch noch schön und über die Jahre wird also auch unser Ton schärfer, wo wir dann sagen, nee, aber man muss auch sagen, das war wirklich, also es war schon immer dramatisch, aber ich finde, es hat sich seit der Pandemie, also in der Pandemie schon extrem verschärft. Da fand ich das schon sehr wirklich spannend, dass die pflegenden Angehörigen überhaupt nicht beachtet wurden.
Na, seit einem Dreivierteljahr, seit Lauterbach wir müssen sparen. Also da merkt man so extrem, dass der Hahn zugedreht wurde. Ja. Also ganz, ganz banale Leistungen, die fast ungeprüft bezahlt wurden, werden jetzt hinterfragt. Und da wird der pflegende Angehörige so verdächtigt, auch als wenn er dann entsprechend sich Gelder einheimst. Und dieser Generalverdacht, ich finde das so schlimm, anstatt sie froh sind, dass das Ganze noch irgendwie aufrechterhalten wird, machen sie das, also die Menschen, die das Ganze aufrechterhalten, auch noch nieder. Und das ist ärgerlich.
Das tut so weh. Und es ist so demotivierend für uns, weil wir brauchen ja Kraft und wir brauchen psychische Kraft und wir brauchen Motivation. Jeden Tag aufs Neue, Tag und Nacht. Und wenn man letztendlich dann da keinen Rückhalt hat und immer dieses Misstrauen spürt, ganz schlimm war für uns die Enttäuschung, die in Wut übergegangen ist 2023, als dieses Pflegeunterstützung und Entlastungsgesetz praktisch. Der erste Gesetzesentwurf hat ja noch das Entlastungsbudget enthalten. Beim zweiten war es plötzlich weg. Wir fallen vom Hocker. Das war das Schlimmste, was die Politik uns antun konnte. Damit haben wir gewusst, wo wir stehen. Nämlich ganz hinten in irgendeiner Ecke, wo kein Mensch hinschaut. Macht's und tut's und seid's stark. Also das hat uns sehr wehgetan. Wir sind dann eben auf die Barrikaden. Wir haben Briefvorschläge gemacht für die Mitglieder, die halt sich nicht so äußern können. Ich habe denen über 100 Briefe habe ich per Mail praktisch rausgegeben, die dann nach oben schicken konnten. Das haben dann viele sind auf die Barrikaden gegangen, aber dann haben sie es ja plötzlich wieder verändert. Aber in so einer komischen Rumdiftelei mit diesen 4,5% Pflegegeld und dann diese ewige Flickschusterei, dann ist im Januar 2024 kriegen die bis 25 das Entlastungsbudget, dann ab Juli, 1.7. Juli, 2025 kommt dann das Entlastungsbudget für die anderen, ab 1.1. kommt die Pflegegelderhöhung. Das ist doch alles nimmer normal. Also das ist für mich ist das ich kann das nicht sagen, ehrlich gesagt, mir fehlen da...
Und auch wegen der Verhinderungspflege nächstes Jahr, das wird problematisch. Es kommt mitjährig eine andere Summe zustande. Und ich weiß jetzt schon, dass die ganzen Fragen kommen werden. Habe ich jetzt also nehme ich es im zweiten Halbjahr, darf ich dann die höhere Summe, und wenn ich es im ersten Halbjahr nehme, darf ich die niedrigere Summe. Und allein da sage ich mir doch, Mensch, Leute, macht doch ein Gesetz, was so umsetzbar ist.
Ja, Bürokratismus in den Kassen, die kennen sich ja teilweise selber nicht mehr aus. Also, oder das ist ja auch so ein Punkt, was ich in der Gruppe erfahre. Es vergeht kein Tag, wo eine falsche Information rüberkommt, wo Menschen sagen, ja, der von der Kasse hat mir gesagt, gerade Verhinderungspflege, das darf ich nicht oder das darf ich. Dieser eineinhalbfache Satz Verwandtschaft, weg damit. Mein Gott, wenn ich jetzt ein Kind habe, mein Sohn hat damals seine Lehre gemacht, der hat ein bisschen Lehrgeld gekriegt, der war dankbar, dass er von mir noch ein bisschen Aufstockungsgeld gehabt hat, weil er nachts beim Papa war und ihn im Opas ausgewischt hat. Verdammt nochmal, der kann doch das Geld kriegen. Es ist immer diese Misstrauenskultur. Misstrauen. Oh Gott, was machen die mit dem Geld? Da gibt es ganz andere Geschichten in unserem Staat. Aber ich denke mir wirklich, das ist die Haltung und genau das ist eigentlich auch mein Ziel. Ich mache ganz viele Aktionen. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt diese Herzaktion mitgekriegt habt. Wir haben jetzt nicht Herz gelandet. Ich war letztens in Berlin eingeladen im Bundestag bei einem Politiker, Gesundheitspolitiker. Und ich möchte jetzt überall meine Herzgelande mitnehmen, weil auf jedem Schild steht drauf, was pflegende Angehörige für Menschen sind und was die alles leisten und tun und verzichten müssen. Und das ist mir ein großes Ziel, also nicht nur die pflegenden Angehörigen zu stärken, sondern letztendlich auch die Haltungsänderung. Und ich konnte in vielen Gesprächen das schon erreichen, aber es ist so wenig. Und letztendlich muss ich ja selber pflegen. Ich kann eigentlich nur bedingt leisten. Also meine Kraft ist gerade jetzt nach der Lungenentzündung ziemlich unten.
Ich kenne es auch in der Beratung, also da, gerade wenn man sich neu kennenlernt, erste Beratungen sind die pflegenden Angehörigen so im Hintergrund, wo ich da sage, nein, kommt mal, ihr seid an erster Stelle, weil wenn es euch nicht gibt, existiert das ganze andere nicht. Und alleine schon diese Wertschätzung, dass man dann, also dass ich in der Beratung nicht nur frage, wie es dem Pflegebedürftigen geht, sondern mich dann umdrehe und dann die Pflegeperson frage. Und dann merkt man so richtig, jetzt hat endlich jemand mal auch nach mir gefragt. Die bleiben so auf der Strecke.
Ja? Wir waren gestern beim Neurologen. Mein Mann saß vorne und alles ist über ihn. Ich war im Hintergrund. Ich habe mich bewusst, ich war so fertig, weil ich bin einfach noch nicht bei Kräften. Und dann hat er mich irgendwann eine Frage gestellt, ich hatte einen Termin, wollen Sie den Termin so oder so? Und ich konnte nicht antworten. Ich habe gesagt, ich bin raus. Ich bin am Ende, so habe ich zum Arzt gesagt. Der ist überhaupt nicht drauf eingegangen. Man ist einfach nichts. Man ist nichts. Ja. Egal, wohin ich gehe. Man ist nichts. Ja. Und hätte er mich angesprochen, wäre ich wahrscheinlich sofort in Tränen ausgebrochen. Weil es einfach, aber genau da müsste man ansetzen. Wenn man dann schon spürt, wow, da ist eine pflegende Angehörige, die ist am Ende, dann müsste man der irgendwas mitgeben. Und wenn es nur ein Formular ist, wo sich die hinwenden kann, irgendetwas.
Das reicht ja schon, wenn ich in der Beratung, wenn ich mal so einen Brubbelpflegebedürftigen habe, der sozusagen undankbar ist, wo ich dann sage, nee, also wenn Ihre Frau das und das nicht machen würde, dann würden Sie, auf Deutsch gesagt, in Ihrer Scheiße liegen und wertschätzen Sie bitte Ihre Frau. Das ist so oft passiert, dass wenn ich dann zur Tür begleitet werde, nehmen die mich in den Arm und sagen Danke und da kullern Tränen und das ist so sehr wichtig. Das wird so oft vergessen.
Ja, also ich kann das wirklich nur sagen, wir müssen einfach auch diese kleinen Dinge sehen. Wir müssen gucken, dass die Menschen mobilisiert werden, hinzugucken, dass wenn man irgendwo spazieren geht, ja, dann wird der Kranke gefragt, wie geht's Ihnen denn? Die daneben.
Das ist wie wenn die Frau entbindet, kommen alle und gucken sich das süße Baby an. Wo ich dann sage, hey, ich habe die Arbeit gemacht, ich muss gratuliert werden. Und das ist genauso auch bei den pflegenden Angehörigen. Also da, die bleiben so oft auf der Strecke die müssen halt auch gefragt werden. Und gerade bei kognitiv eingeschränkten Pflegebedürftigen, da sind die Pflegepersonen so am Ende. Wenn ich mir vorstelle, ich bin mit dem Menschen 60 Jahre verheiratet und er wacht auf und erkennt mich morgens nicht und beschimpft mich, dass man da am Ende ist, das ist auch normal. Und dass man den pflegenden Angehörigen sagt, hey, es ist okay, dass sie auch mal grantig sind, dass sie auch mal, meine Gewalt in der Pflege, gerade in der Häuslichkeit, darüber brauchen wir uns gar nicht auszutauschen. Aber alleine schon dieses ah, okay, da nimmt mich jemand wahr. Oder auch so viele pflegende Mütter, die pflegebedürftige Kinder haben, die nebenher noch Beruf und noch andere 2, 3 Kinder plus doch den Partner
versorgen. Die werden ja meistens vergessen. Gell? Also wenn egal, ob ich bei der Kommune bei Veranstaltung bin oder sonst was, also es wird immer so von Senioren und Demenz. Und was mich mittlerweile wirklich nervt, ist, es fließt wahnsinnig viel Geld in Demenz rein. Also Demenz, wo ich schaue, ist ja gut, also überhaupt nichts dagegen. Aber ich bin der Meinung, bei vielen Projekten, wo ich eben dann die Überschrift lese, Demenz und für Angehörige und Schulung und Demenz, denke mir, setzt doch noch dazu Demenz und andere Krankheiten oder Demenz und andere neurologischen Krankheiten, weil das oft das Gleiche ist. Ich habe 8 Jahre in unserem SPZ-Angehörigengruppe geleitet, persönlich vor Corona, die musste ich dann eben aufgeben. Und da haben wir alle Leute aufgenommen, die irgendwie pflegende Angehörige waren. Und es haben sich viele Dinge geändert. Also ich finde diese Trennerei hier nur für Demenz, wir müssen genauer hinschauen. Also von schwanger, Baby, behindert, krank bis zum Tod. Das ist, ja.
Ja, und man glaubt gar nicht. Also wir haben ja bei uns zum Beispiel in unserer Beratungsstelle betreuen wir über 500 Kinder und junge Jugendliche bis 12 Jahren. Und wir haben ja bei uns auch richtig Kinderfachkräfte beschäftigt, die eben drauf spezialisiert sind. Und ich selber bin auch im Kinderbereich unterwegs und erlebe das mittlerweile leider, leider wirklich sehr häufig, wie viele Ehen und wie viele Partnerschaften wirklich, gerade wenn man, also ich habe Paare, die betreue ich seit Jahren. Und wenn man dann auch sieht, wie diese belastende Situation dann irgendwann dafür sorgt, dass man auf einmal die Nachricht kriegt, der Hänseleit, muss ich mitteilen, wir haben uns getrennt, auseinander, wie machen wir das jetzt und so weiter. Und das kommt sehr häufig vor. Und ich glaube aber, dass das auch Partnerschaften sind, die wirklich über Jahre so stark waren, dass sie gar keinen Raum mehr dann für sich hatten, um sich selber auch noch als Partner zu sehen und zu formen und darunter dann quasi zerbrochen sind. Und das finde ich so schade. Und da sind wir bei diesem Gesamtkomplex. Ne? Also Pflege generell hat ja so viele verschiedene Facetten, so viele verschiedene Bereiche. Und ich finde, jede Spezialisierung hat ihre Daseinsberechtigung, aber es muss eben dieses große Ganze geben, wo eben generell pflegende Angehörige als Gemeinschaft gesehen werden. Und ich finde, um so ein bisschen zum Ende, das Ende quasi einzuleiten, du hast mit deinem Medium, sei es die Facebook-Gruppe, sei es mit deinem Verein, ein Medium geschaffen, was ich finde, also für mich steht ihr, wenn es um pflegende Angehörige geht, neben der Wir-Stiftung eben mit an erster Stelle, wo ich auch in den Beratungen immer sage, und ich weiß, ich krieg das ja nicht mit, ob die sich dann wirklich anmelden, wo ich immer sage, tretet in den Verein ein, je mehr Mitglieder der Verein hat, und bei, das muss man ja mal sagen, eure Jahresgebühr hat sich auch seit Jahren nicht wirklich erhöht für das, was ihr da leistet, und das ist einfach wirklich ein Beitrag, den man, ich bin ja selber auch Mitglied, ich zahle das gerne und ich würde auch, das muss ich euch mal sagen, wirklich noch mehr bezahlen, weil ich finde, das ist einfach, man müsste eigentlich so ein riesen Apparat darin haben, der wie so ein Bulldozer einmal durch die ganze Materie durchfährt und auf den Tisch schaut, weil das ist, ob das jetzt Verhinderungspflege ist, ob das Entlastungsbudget ist, was auch immer, das ist ja so viel, wir könnten hier noch Stunden darüber jetzt reden, wirklich? Weil es so viele Baustellen in diesem ganzen System gibt, aber auch, wir haben es ja auch schon gesagt, ich hatte auch keine Lösung parat, aber dafür wählen wir ja eigentlich Leute, wo wir denken, dass sie Ahnung haben, haben sollten, nicht immer, aber es gibt ja mittlerweile so ein paar Blickige auch in der Berliner Politikwelt, die ja sehr interessiert an diesem Geschehen sind und vielleicht tut sich ja doch mal was. Aber wir halten fest, es ist dramatisch, es wird in meinen Augen dramatischer werden. Und liebe Politik, mein letztes Statement zu dieser Folge ist, A, schämt euch, dass ihr die pflegenden Angehörigen vergessen habt bis jetzt. B, tut endlich mal etwas und tut nicht nur so, als wenn ihr etwas tun würdet. Hört richtig zu und traut euch endlich mal etwas zu verändern und doktert nicht mit Pflastern rum.
Ja. Genau. Und nicht vergessen dabei, das sind alles die Wähler.
Ja. Die wählen euch. Ich will mal kurz eine Situation sagen, die natürlich jetzt auch in unserer Generation anders ist wie früher. Wir haben jetzt hier 4 Generationen. Also ich weiß noch, bei uns die Omas und so weiter, da gab es keine, ich habe keine Uromas gekannt, die wenigstens haben Uromas gekannt. Und jetzt ist so, dass praktisch, also bei uns ist so, 88-jährige Mutter, Schwiegermutter, dann kommt praktisch 65-jährige mein Mann und ich, und dann kommen meine Kinder und die haben auch ihre Krankheiten, ihre Dinge, und dann kommen die Enkelkinder. Und letztendlich muss ich echt sagen, ich wünschte mir viel mehr, dass diese jungen Frauen, jungen Männer, die in dieser Sandwich-Position sind, wir wären praktisch mit, also die haben ja noch die Uroma, die Mama und Papa, dann kommen sie und dann haben sie noch ihre kleinen Kinder und die fangen alle sehr spät an, die Spätgebärenden eben. Das heißt, die werden zerquetscht und dann noch Berufstätigkeit, dann diese ganze Infrastruktur, die sich jetzt verändert. Ich habe keine Ahnung, aber die müssen gut auf sich aufpassen und sollten vielleicht irgendwie auch mitkämpfen, weil es wird sie ganz arg treffen. Jetzt denken die noch vielleicht überhaupt nicht dran, weil sie noch mit ihren Kindern oder was zu, aber es ist, die machen mir Sorgen, also an die denke ich ganz arg.
Ja. Liebe Conny, dein Statement.
Ah, stimmt, darf ich noch mein Ding schnell sagen? Das ist ganz wichtig. Wir haben doch seit Corona.
Nicht schnell, ganz langsam, ganz entspannt.
Wir haben ja nicht nur die Facebook-Gruppe oder den Verein, wir haben ja seit März 2020 jeden Abend um 21 Uhr unsere Online-Zoom-Kneipe beisammen sein. Das ist eine Selbsthilfegruppe, Online-Selbsthilfegruppe für pflegende Angehörige. Da kann jeder hin, jeder kann sich an mich wenden, der kriegt die Zugangsdaten und da ist ein tolles Ambiente. Wir haben es Kneipe genannt, eben Kneipe beieinander sein, weil wir sagen, wir unterstützen uns da, wir weinen miteinander, wir lachen miteinander, so wie wir jetzt hier. Wir sind im Wissende und es sind neue dabei, aber es sind alles Menschen, die genau wissen, was Bruder Schuh drückt. Und hier ist jeder eingeladen im Endeffekt. Und das jeden Abend, 4 Jahre sind es jetzt, 4 Jahre jeden Abend ab 21 Uhr geöffnet.
Ach schön. Also ich sage meinen Kunden auch wenn sie da nicht die Rettung finden, geteiltes Leid ist halbes Leid. Und das ist Tatsache so. Weil gerade pflegende Angehörige so eingesperrt sind in ihrer Systematik, dass sie nicht mehr wissen, was vorne und hinten ist. Ja. Und sehen dann andere, okay, es gibt auch andere. Ja. Und man tauscht sich aus. Also sowas ist sehr, sehr, sehr wertvoll. Schön. Genau.
Okay, jetzt habe ich es. Ich danke euch sehr, ehrlich, also eine schöne Plattform und wie du sagst, Jens, also man könnte Stunden sprechen, Stunden, ja. Aber ihr bietet, ihr macht in euren Podcasts, deckt ihr so viel ab, sage ich, und ich kann nur eins sagen, danke, dass ihr das macht. Und wir Pflegeangehörigen, die ein bisschen Ahnung haben, die schon länger drin stecken, die wissen genau, von was ihr sprecht. Und ihr habt wirklich immer und immer wieder recht. Danke euch.
Ja. Dankeschön.
Okay. In diesem Sinne. Vielen Dank weiterhin. Gute Besserung.
Ja, auf jeden Fall. Bleibe stark. Kämpfe mit
Spürk. Und dann wollen wir mal gucken, dass wir gemeinsam den da oben mal auf die Füße treten.
Gemeinsam, also auch die professionelle Pflege, würde ich mir wünschen, dass die auch irgendwo ein bisschen mehr die Angehörigen, da gibt es teilweise auch in unserer Gruppe, da wenn man sich irgendwie äußert, das ist immer so ein Gegeneinander. Ich finde, wir müssen alle zusammenhalten.
Das ist typisch Pflege, das ist immer Gegeneinander, anstatt wir irgendwie zusammenhalten und uns gemeinsam stark machen. Ja, leider, leider, leider. Aber wir arbeiten daran.
Im Mittelpunkt muss immer der Pflegebedürftige seine Lieben stehen. Und die keine Lieben haben, da kommen noch Zeiten auf uns zu. Also ich danke euch und ich wünsche euch, dass es gesund bleibt und dass ihr gut so weitermachen könnt, wie ihr es bis jetzt macht. Tolle Arbeit.
Vielen lieben Dank. Das wünschen wir dir auch. Und wir freuen uns schon auf ein Wiedersehen.
Ja, auf jeden Fall. Das ist nicht das letzte Mal. Also in diesem Sinne, herzlichen Dank. Hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ja. Dankeschön.
Ich habe es ja gewusst, ihr habt nämlich den selben Sarkasmus wie wir. Ohne unseren Sarkasmus und unseren Galgenhumor gangert das alles nicht.
Nein. In diesem Sinne, schön, dass ihr wieder zugeschaltet habt und zugehört habt. Richtig mega Folge. Freue mich sehr. Und schön gesund bleiben.
Liked und teilt die Folge, damit sie von möglichst vielen gehört wird. Und geht auch mal bei euren Kommunalpolitikern vorbei. Und fragt doch mal, was die von Pflege halten. In diesem Sinne, bleibt schön gesund und vor allen Dingen
sarkastisch.
Bis dann.
Tschüss.